Von Galater und dort geht es um die Grundsätze des christlichen Glaubens. Die sind da in Gefahr und Paulus schreibt einen Brief, damit die Galater wissen, so um was es geht. In Galater 1, das war die erste Predigt, da ging es um die Freiheit und um die Frage, welchen Weg gehst du? In Galater 2 war der gekreuzigte Jesus, was bedeutet es für mein Leben, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist? Und letzten Sonntag haben wir gehört, oder die Frage gehabt, was ist unsere Basis? Ist die Basis das Gesetz oder der Glaube an Jesus Christus? Und das Gesetz, das kann nur sagen, ob man richtig oder falsch ist, aber der Glaube an Jesus Christus, der rettet. Und das sind mal so drei ganz tiefe Grundlagen, die wir jetzt die letzten Wochen gehört haben. Und heute geht es einen Schritt weiter. Die Grundlagen sind geklärt. Wir wissen, wer wir sind in Christus, wissen, wo unser Weg ist, wir wissen, was unser Fundament ist. Und heute geht es um deine Identität. Was bedeutet es, einen himmlischen Vater zu haben? Was bedeutet es, Sohn zu sein? Und mein Wunsch ist heute, dass wir das nicht nur im Kopf irgendwie verstehen, sondern dass wir das wirklich, dass diese Wahrheiten, die wir heute uns anschauen, dass sie wirklich ins Herz rutscht. Weil wenn wir das verstehen, wer Gott im Vater ist für uns, das hat Einfluss auf unser ganzes Leben. Und ich möchte mal vorlesen aus Galater 4, 4 bis 7. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die Freiheit kaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in allen Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun als seine Söhne und doch Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Um der Verwirrung vorzubeugen, vielleicht lest ihr auch selber mit, ich habe hier auch die Töchter eingeklammert. Ich muss euch sagen, im Grundtext steht wirklich nur Söhne. Da stehen keine Töchter. Das hat den Hintergrund, in der Zeit, wo das geschrieben worden ist, da kann es sein, dass ein Vater 10 Töchter gehabt hat. Dann kam ein Sohn, der hat alles geerbt. Und es geht darum, in der Predigt auch, wer ist der Erbe, wer ist der offizielle Erbe, wer hat Teil am ganzen Reich Gottes. Und Paulus ist jetzt nicht der Typ, der sagt, die Frauen interessieren mich nicht, sondern er nimmt die Frauen damit rein und will damit sagen, alle, die an Jesus Christus glauben, alle sind Erben, alle sind ein Teil davon. Also liebe Frauen, ich möchte euch heute herausfordern, ihr müsst mit diesem Bild klarkommen, es geht um Söhne, aber ihr seid auch mit dabei. Und um die Frauen zu trösten, ich habe noch eine andere Wahrheit, ihr Männer, ihr habt es viel härter, oder wir. Weil wir müssen die ganze Ewigkeit damit klarkommen, dass wir die Braut Christi sind. Also, genau, das gleicht das alles ein bisschen wieder aus. Gott möchte Beziehung und nicht Religion. Daher ist es so wichtig, dass wir den Unterschied erkennen und verstehen, ob du ein Sohn bist oder ein Sklave. Und deswegen möchte ich dir auch heute gratulieren. Schön, dass du da bist, denn es ist eine richtig gute Botschaft, die ich heute für euch bereit habe. Und ich möchte noch beten. Ich bin so begeistert von dem, was Gott für uns heute hat. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Galaterbrief. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen weit machst, unsere Gedanken weit machst, dass wir deine Wahrheiten erkennen können. Und aber nicht nur erkennen, sondern dass es unser Herz verändert und dass es unsere ganze Identität verändert und dass wir neu denken lernen, wie du über uns denkst und dass es Einfluss hat in allen Bereichen unseres Lebens. Amen. Paulus geht es darum, dass die Galater und dass wir verstehen, was es bedeutet, Sohn zu sein. Also wir müssen lernen, die Sklavenmentalität loszuwerden und wir müssen lernen, oder ich möchte euch einladen, zu lernen, wie Söhne zu denken. Alle sind Söhne, eben die an Jesus Christus glauben, und Sklaven, die sitzen nicht am Tisch des Vaters, aber die Söhne sitzen am Tisch des Vaters oder saßen damals bei der Zeit beim Vater. Und es ist ein großer Unterschied, ob man ein Sklave ist oder ein Sohn. Und das Erste ist, denn ein Sklave, der hat immer einen Sklaventreiber. Er wird angetrieben, ständig muss er sich fragen, hoffentlich habe ich alles richtig gemacht, hoffentlich gefällt es meinem Meister. Und der Meister steht meistens da und treibt ihn an, dass er wirklich weiterkommt. Und Paulus beschreibt es auch eben in Galater 4, Vers 10. Galater, ihr seid ängstlich darauf bedacht, bestimmte Tage heilig zu halten und die monatlichen und jährlichen Feste zu feiern. Und hier nimmt Paulus Bezug daran, dass es diese Tage und diese Monate, das ging es dann um den Sabbat und um die Passafeste und Laubhüttenfeste und Neujahrsfeste und Jubeljahre. Also die Galater hatten richtig Stress, alles einhalten zu müssen. Die haben Angst gehabt, weil sie haben gehabt, boah, Gott ist so einer, der mit der Peitsche dasteht und sie antreibt und sagt, wenn ihr das nicht macht, dann reicht es nicht aus. Und sie haben so immer das Gefühl gehabt, ich muss mir die Liebe Gottes dazu verdienen. Ich muss wirklich gut sein, dass Gott mich liebt. Aber wenn ich von Gott denke, er ist ein Sklaventreiber, dann agiere ich aus Angst heraus. Und bei den Galatern wurde es tatsächlich, am Anfang war es nur das Bild gut, wo Paulus da war, die Gemeinde gegründet hat, aber es hat sich dann eben im Laufe der Zeit verändert. Und dann war Gott für sie nur noch ein Sklaventreiber und die Folge war Angst. Und ich habe mich auch gefragt, was können so Sklaventreiber in unserem Leben sein oder was kann uns so antreiben? So zum Beispiel wie, also wenn ich auf mein Leben schaue, ich muss Bibel lesen, ich muss in die Kirche gehen, ich muss beten, ich muss meinen Freunden von Jesus erzählen. Und wenn ich das nicht alles tue, dann liebt mich Jesus nicht mehr. Aber wenn das meine Motivation ist, ich muss tun, damit mich Jesus liebt, dann ist Gott mein Sklaventreiber und du bist ein Sklave. Aber Gott geht es nicht darum, dass er dein Sklaventreiber ist, sondern dein Vater. Gott geht es immer um Beziehung. Und Sohn wird man nicht aus Leistung, weil man irgendwas vollbracht hat, sondern man wird Sohn, weil man hineingeboren worden ist. Und Andreas, du bist Sohn worden von deinen Eltern, hast nichts dafür können, gell? Es ist über Nacht entstanden wahrscheinlich. Bei Gott geht es darum, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dass wir an ihn glauben. Das waren die Grundlagen letztes Mal. Und dann erneuert uns der Heilige Geist, erneuert uns. Das ist da, dann reden wir als christliches Jargon, reden wir dann vom Wiedergeburt. Dann werden wir neu geboren sozusagen und sind dann Söhne, ich sage jetzt auch Töchter von Gott, diese Erben, wir werden da hineingeboren. Und da gibt es eben eine schöne Stelle auch in Römer, die das erklärt. Römer 8, Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Also der Heilige Geist macht dich nicht zum Sklaven, sondern er macht dich zum Sohn und zur Tochter vom lebendigen Gottes. Und das ist eine ganz neue Identität. Und das ist auf der Basis, auf der Grundlage von Jesus Christus. Darauf steigen wir und es ist die Grundlage. Und dann werden wir Söhne und Töchter. Und was heißt es jetzt, Sohn beziehungsweise Tochter vom lebendigen Gott zu sein? Und dann hat es mir geholfen, dass ich so auf meine Kinder geschaut habe und die krabbeln einfach auf meinen Schoß und genießen meine Gegenwart. Die rennen zu mir hin und sagen, Papa, ich will jetzt kuscheln. Dann komme ich, zack und bumm, und die genießen es einfach. Und dann haben sie wieder genug, dann sausen sie wieder los und dann kommen sie wieder. Und sie müssen es nicht überlegen, oh, bin ich der Papa, der sie liebt, sondern sie wissen es einfach. Das ist das, was sie auch ausmacht. Und manchmal nehme ich die Kinder auf den Arm und frage, wer hat euch lieb? Und dann sagen sie, Papa hat mich lieb. Dann frage ich, und wer hat dich noch lieb? Mama hat dich lieb. Und wer hat dich noch lieb? Gott hat mich lieb. Und dann geht immer mein Herz auf, wenn ich dann das höre. Aber ich merke einfach, wie das ganz tief in den drinnen setzt. Und so möchte es auch Gott, dass wir einfach zutiefst wissen, Gott hat mich lieb. Und der Gott Vater lädt dich eben ein, in seine Gegenwart zu kommen. Und du denkst dir vielleicht, Gott, dieser heilige Gott, wie kann ich in seine Gegenwart kommen, der in seinem Thron sitzt? Wie geht er eigentlich mit seinen Kindern um? Was ist das für ein Gott? Wie geht er mit seinen Kindern um? Kann ich da einfach kommen? Und wenn wir wissen wollen, wie der Vater im Himmel ist, dürfen wir immer auf Jesus schauen. Und ich weiß nicht, wie du dir Jesus vorstellst. Vielleicht hast du schon ein paar Jesus-Filme angeschaut. In manchen kommt er sehr religiös, er hat schon schöne Mantel, schöne Sandalen an, immer ein ernstes Gesicht und geht so mystisch durch die Gegend oder sowas. Aber Jesus war ein Mann, zu dem Kinder wollten. Also die Kinder, die Bibel beschreibt, die Kinder wollten immer bei ihm abhängen. Und da habe ich mir überlegt, was für ein Typ muss man sein, dass die Kinder gern zu einem kommen? Das ist eine tolle Frage. Also überleg mal, wie muss man drauf sein, dass man die Kinder scharenweise zu einem hinlaufen und sagen, ich möchte mit dem gern Zeit verbringen. Gute Frage, ich liebe die Frage. Da kann man sich echt überlegen, wie Jesus drauf ist. Und ich glaube, Jesus war richtig gut drauf. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das hat mir so gut gefallen. Mit Jesus hat es Spaß gemacht, unterwegs zu sein. Ich kann mir vorstellen, Jesus hat mit den Kindern getanzt und vielleicht hat er ein paar Datteln dabei gehabt und hat immer Datteln verteilt und hat mit denen Tischfußball gespielt. Und er hat einfach die Kinder geliebt und es war wie ein Magnet, dass die Jünger so gestresst waren, dass sie immer die Kinder abhalten wollten. Also Jesus war gut drauf und die Kinder haben es einfach geliebt, in seiner Gegenwart zu sein, weil Gott gut ist. Und jetzt heißt es, haben wir ja gelesen, wenn wir beten, rufen wir aber Vater. Und da habe ich jetzt aus der Hoffnung für alle Galater 4, 6 rausgenommen, weil es so schön beschreibt. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Das ist unsere Identität. Wir dürfen zu Gott sagen, aber lieber Vater. Und aber ist jetzt hier nicht eine schwedische Band, sondern es heißt aramäisch, ist das Wort für Papa. Und das zeigt eine ganz intime Beziehung, also erkennt man, wie intim das ist. Und wie man jemanden nennt, weiß man, wie auch die Beziehung ist. Manche nennen mich Herr Pfarrer Josi oder andere nennen mich Pastor Josi. Viele Leute nennen mich einfach Walter. So ganz Leute von ganz früher nennen mich Walti oder Wally. Und es gibt drei Leute, die sagen zu mir, auf dem ganzen Universum gibt es nur drei Leute, die sagen zu mir, liebevoll Papa oder Papi. Und es sind meine Kinder. Und ich liebe es, dass sie mich so ansprechen. Und Gott liebt es auch, weil du sein Kind bist, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dass du zu ihm kommst und sagst, hey, Papa, lieber Vater. Und Gott möchte so genannt werden, weil es seinem ganzen Wesen entspricht. Du bist seine geliebte Tochter, du bist sein geliebter Sohn. Und er möchte von dir gerne so angesprochen werden, weil er dich so sehr lieb hat, dass er sogar seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt hat, damit er für dich sterben konnte, damit du jetzt diese intime Beziehung haben kannst
und zu ihm sagen kannst, aber lieber Vater oder Papa Gott. Und es geht darum, dass wir diese Identität verstehen. Wie siehst du Gott? Siehst du ihn eben als Sklaventreiber? Boah, du musst leisten. Oder hast du dieses Gottesbild, wo du mit ihm tanzen kannst oder auf seinen Schoß krabbeln kannst und einfach sagen, Papa, ich hab dich lieb. Und ich möchte dir einfach Mut machen, wenn du noch nie zu Gott gebetet hast, Papa, dass du es zu Hause mal machst und sagst, hey, Papa, ich hab dich lieb. Darf ich auf deinen Gedanken, darf ich jetzt auf deinen Schoß krabbeln oder was möchtest du machen? Einfach das einfach mal auszusprechen, diese Seite vom Vater im Himmel kennenzulernen. Eine weitere Frage, die ich klären möchte, ist, wie siehst du dich? Siehst du dich als Angestellter, als Sklave oder siehst du dich als Erbe? Wenn im Neuen Testament von Sklaven gesprochen worden ist, dann hat Paulus jetzt nicht das Bild von Sklaven vor Augen, die von Afrika nach Amerika entführt worden sind und auf Baumwollplantagen gearbeitet haben. Es gab in der Zeit auch Sklaven, die auf Galeeren gearbeitet haben, die misshandelt worden sind. Aber ganz viele, das war circa die Hälfte von der Bevölkerung, die war versklavt. Aber es waren jetzt keine ungebildeten Leute. Es waren Ärzte, das waren Künstler, das waren Erzieher, das waren Schreiber. Und manche haben sogar Geld bekommen für ihr Amt. Also in der damaligen Zeit hat es viele Sklaven eben gegeben. Und deswegen vergleiche ich das ein bisschen wie ein Angestellter, einfach, dass wir so die Form ein bisschen richtig kriegen. Und einen Angestellten, also wenn ich denke, wie tickt ein Angestellter? Gell? Ich manchmal sitze im Restaurant und dann erkennt man eigentlich relativ schnell, manchmal nicht, aber manchmal erkennt man relativ schnell, oh, das ist ein Angestellter oder das ist ein Besitzer. So ein Angestellter, der arbeitet für den Laden. Also ich überspitze jetzt auch ein bisschen. Für ihn ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn er zu spät kommt. Wenn er krank ist, ist er halt krank. Nicht sein Problem, der Chef muss sich schon irgendwie drum kümmern. Oder der Laden wird auch ohne ihn weiterlaufen. Ordnung ist ihm nicht ganz so wichtig. Und der Laden hat nicht die oberste Priorität in seinem Leben von einem Angestellten. Und ihm ist es auch nicht so wichtig, dass die Sachen exzellent laufen. Klar, der Angestellte bemüht sich und macht auch was, aber der Eigentümer, der denkt ganz anders. Ein Eigentümer legt Wert, dass du wiederkommst, dass du eine gute Zeit hast in seinem Laden und er möchte, dass die Dinge exzellent laufen, weil er der Eigentümer ist und er das Beste daraus holen möchte. Und wenn wir Sklaven sind, verstehen wir uns als Angestellter Gottes. Dann tust du nicht die Dinge aus ganzem Herzen. Du machst vielleicht die Dinge, weil es Gott, weil es der Meister einfordert oder weil du vielleicht etwas erwartest, Geld oder Belohnung. Der Sohn dagegen, der ist Erbe. Ich bin ein Erbe und Erbe bedeutet, ich bin Eigentümer. Alles, was Gott gehört, gehört auch mir. Also als Sohn weiß ich alles, das ganze Universum, das ganze Reich Gottes, das gehört auch mir. Und das Denken ist komplett unterschiedlich von einem Sklaven und von einem Angestellten und von einem Eigentümer. Ein Sohn denkt nicht, ich arbeite für Gott, sondern ich arbeite mit Gott. Und das ist der große Unterschied. Wir sind im selben Team mit Gott, wir sind Miteigentümer. Und wenn dir das bewusst ist, bei allem, was du tust oder machst, wo du arbeitest, wo du lebst, wo du ja zur Schule gehst, bist du Angestellter oder bist du Miteigentümer? Das hat Einfluss auf unser Leben, wie wir leben. Und wenn ich so dann an unsere Gemeinde denke oder an Kirche denke, dann ist Kirche für mich kein Gebäude, sondern ich gehe nicht hier hin, sondern ich bin hier. Dort, wo du bist, ist Kirche. Und ich wünsche mir oder ich möchte, dass die Gemeinde hier, die FG, dein geistliches Zuhause ist oder wird und dass man nicht denken wie ein Angestellter, sondern wie ein Miteigentümer. Ein Miteigentümer, der hebt den Müll auf oder
Ein Miteigentümer weiß, boah, das gehört mir. Und das muss ich schon sagen, das liebe ich schon an unserer Gemeinde, weil so viele Leute diesen Spirit haben, wo sie sagen, das ist meins. Das ist, ich gehöre dahin, das ist mein Teil, ich bin Eigentümer. Und trotzdem rede ich drüber, ist es, glaube ich, gut, immer wieder neu darüber nachzudenken, was es bedeutet, Eigentümer zu sein. Wenn jetzt zum Beispiel ein Gast das erste Mal hineinkommt, ist es nicht irgendein Besucher, sondern es ist dein Besucher. Es ist nicht irgendein Mensch, sondern es ist dein Mensch. Es ist nicht irgendein Klavier, sondern es ist dein Klavier. Und dann ändert sich unser ganzes Denken, weil es uns gehört, weil es Gott gehört und wir sind ein Teil davon. Und jetzt, wenn wir auch umziehen in das neue Gebäude, ich finde das Gebäude echt cool und ich freue mich drauf. Aber was wirklich wichtig ist, ist die Frage, wie wir leben. Als Angestellter oder als Erben und Miteigentümer. Und wenn wir dann dort sind, ist es nicht, das Gebäude ist nett, aber es ist wichtig, dass wir das Herz leben, was Gottes Herz ist. Und dass wir die Gedanken und die Herzensanliegen leben, was Gott ist. Und ich arbeite nicht für Gott, sondern mit Gott. Und ich setze mich dafür ein, dass das Reich Gottes wächst im Oberland, weil es die DNA Gottes ist. Er will, dass kein Mensch verloren geht. Und deswegen will ich auch, dass kein Mensch verloren geht. Und das ist so mein Anliegen. Und ich denke, dass man immer wieder neu überlegt, was ist meine DNA? Und die DNA ist es. Gottes DNA ist meine DNA. Und ich sehe mich nicht mehr als Angestellter, sondern ich bin Erbe, das gehört mir. Und jetzt möchte ich noch das Letzte anschauen, und zwar, aus was für einer Motivation handle ich heraus? Handle ich als Sklave? Ein Sklave handelt aus Zwang heraus. Ein Sklave tut Sachen aus Angst, vor Bestrafung oder aus Pflichtgefühl. Übrigens bedeutet Gnade nicht, dass ich jetzt nichts mehr tun muss und mich zurücklehnen kann und ausruhen kann. Aber wenn ich Gottes Liebe und Gnade empfangen habe, ändert sich meine ganze Motivation. Dann geht es nicht mehr darum, ich muss Bibel lesen, ich muss beten, ich muss in den Gottesdienst gehen, ich muss den anderen Leuten von Jesus erzählen, sondern ich möchte das tun. Es ist so wie jemand, der verliebt ist. Der kann gar nicht anders, als von seinem Schatzi zu reden. Es nervt meistens den anderen, aber es geht immer nur um die Person. Und so ist es auch bei Jesus. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und oft verwechseln wir den Satz, der heißt dann, zuerst muss ich die Gebote halten und dann kann ich lieben. Oder dann liebt mich Jesus, aber die Frage ist, auf welcher Seite vom Komma befindest du dich? Und der Unterschied ist, dass man handelt entweder als Sklave oder als Sohn. Ein Sklave handelt aus Zwang, weil er will, dass Gott mich liebt. Und ein Sohn handelt aus Liebe, er liebt Gott und deswegen hält er auch die Gebote. Und wenn ich dann die Bibel anschaue und das Matthäus-Evangelium lese, da gibt es so eine Sache, die mich in diesem Bezug besonders bewegt. Bevor Jesus durchgestartet ist, bevor Jesus jetzt da groß rauskommen ist, die 3 Jahre, kam die Taufe. Jesus wurde getauft und ich lese es mal vor aus Matthäus 3, Vers 16, da steht: In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnet sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herunterkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Da hat Jesus noch kein einziges Wunder getan. Da war er noch nicht in der Öffentlichkeit. Da war noch nichts. Also ihr würdet es ja verstehen, wenn Jesus gerade Lazarus von den Toten auferweckt hätte und wo er gesagt hat, komm raus, und Lazarus kommt mit den Binden raus und alles und macht sich da frei und dann diese Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. Aber das war nicht dort, sondern es war bevor er überhaupt irgendwas gemacht hat, war schon die Bestimmung, die Stimme da: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und gleich danach ging es mit Jesus in die Wüste. Das war eine miese Zeit, da hat er Hunger gehabt, da wurde versucht. Aber dieses Wissen, dies ist mein geliebter Sohn, da bin ich zutiefst überzeugt, dass das Jesus durchgetragen hat. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, zu erkennen, du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter, Gott hat Wohlgefallen an dir, er freut sich über dir. Und dann kommen die nächsten Schritte. Und dann geht es, natürlich wollen wir seine Gebote tun. Natürlich wollen wir mitarbeiten. Und wenn ich es jetzt so mit dem Kindergottesdienst vergleiche, es heißt nicht mehr, ich muss im Kindergottesdienst mitarbeiten, ich muss tun, ich muss machen, oh, ich muss den Sonntag opfern, ja, Jesus hat gelitten, ich leide auch und deswegen mache ich Kindergottesdienst. Nein, es ist ganz anders. Kindergottesdienst? Keine Ahnung, ob das meine Begabung ist oder nicht, aber ich probiere es aus. Ich möchte rausfinden, ob das meine Berufung ist oder nicht. Ich möchte mich einbringen ins Reich Gottes und ich weiß, dass Jesus Kinder liebt und mir Jesus auch die Liebe für die Kinder aufs Herz gelegt hat. Natürlich bringe ich mich rein und ich möchte, dass die Kinder eine geniale Zeit haben und deswegen bringe ich mich ein, weil ich so beschenkt bin von Jesus, da möchte ich es gerne weitergeben. Und das ist auch, wenn wir Sachen tun, auch wenn wir jetzt umziehen, es wird wahrscheinlich nur einige mehr Arbeit geben, müssen wir mal schauen, da möchte ich nicht tun, oh, ich muss halt, weil, sondern ich möchte, weil Jesus mich liebt und ich möchte diese Liebe weitergeben und ich möchte, dass jeder Einzelne in die Berufung reinkommt, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ich möchte nicht, dass jemand das Gefühl hat, oh, Gemeinde ist wie so ein, ja, da komm, in Lüneburg habe ich das gehabt, wo ich Pastor war, hat eine Frau gesagt, oh, ich komme immer nur in die Gemeinde zum Arbeiten. Wenn das ist, dass Leute immer nur zum Arbeiten kommen, immer das Gefühl haben, ich muss, ja, darauf habe ich, das ist nicht, wie ich mir das vorstelle, wie sich Gott das vorgestellt hat. Manchmal natürlich ist es Selbstdisziplin und sagt, okay, ich habe mich verpflichtet, ich mache. Aber es geht um die Einstellung, ich bin geliebt, Gott hat zu mir gesprochen, ich habe erkannt, wer ich bin, ich weiß, wer ich bin, ich habe diese Identität und aus dieser Identität heraus lebe ich ganz anders. Und das ist, was ich glaube, wo man neu darüber nachdenken dürfen und wo sich das echt so setzen darf. Und ich weiß nicht, was du für einen Vater in deinem Leben gehabt hast. Und ich weiß, dass, also ich habe mal in einer Predigt gehört, alle Schwierigkeiten in der Welt lassen sich mit zwei Wörtern zusammenfassen, und zwar schlechte Väter. Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und ja, es hat ganz viel Einfluss, was hat man für Väter, was hat man für ein Bild. Aber ich möchte nicht, dass wir unseren leiblichen Vater, vielleicht hast du einen tollen leiblichen Vater gehabt, dann preise Gott dafür und sag danke. Aber wenn deine Beziehung schlecht war zu deinem Vater oder schwierig war, dann lass es nicht dieses Bild vom leiblichen Vater aufs Gottesbild projizieren und sagen, weil mein Vater so war, ist Gott auch so. Sondern Gott ist ganz anders, ist einer, der dich liebt. Und in den Schneggerlen da drüben, die hören jeden Sonntag, haben sie so einen Spruch, das lernen die kleinen Kinder immer, die sagen dann, Gott hat mich ganz fest lieb. Und das machen sie jeden Sonntag und das ist die Grundwahrheit, das ist die wichtigste Wahrheit, wo man den kleinen Kindern schon beibringen, dass sie verstehen, dass Gott mich liebt. Und wenn wir das verstehen, dann ist Gott kein Sklaventreiber, sondern dann sind wir Söhne und Töchter mit einem Vater, mit dem liebenden Vater. Dann sind wir keine Angestellten mehr, sondern sind wir Miteigentümer, sind wir Erben. Und dann handeln wir nicht heraus aus Zwang, sondern wir handeln heraus aus Liebe. Und ich möchte jetzt euch mal noch eine
Zeit der Stille geben, wo ihr einfach mal Papa im Himmel fragen könnt, welche Lüge glaube ich eigentlich? Fragt ihn einfach mal, welche Lüge glaube ich? Mach mal die Augen zu und fragt, wie denke ich über dich oder welche Wahrheit soll ich heute erkennen über dich? Frag mal Papa, Gott im Himmel. Mal noch die Augen zulassen, aber ich möchte einfach mal fragen, hat irgendjemand hier im Raum eine neue Wahrheit entdeckt oder eine Lüge entlarvt, die er in seinem Leben hat? Der kann einfach mal ganz kurz die Hand halten, dass ich dann gleich für euch beten kann. Dann möchte ich gern noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du den Weg freigemacht hast zum Vater. Und im Namen Jesus breche ich jetzt auch die Lügen, die entlarvt worden sind. Und ich bitte dich darum, dass du kommst mit deiner Wahrheit. Und ich bitte dich darum, dass wir es neu erkennen dürfen, dass du ein liebender Vater bist. Wir, deine geliebten Söhne und Töchter. Ich danke dir dafür, dass wir Miteigentümer sind. Und dass wir nicht aus Zwang handeln müssen, sondern dass wir aus deiner Liebe heraus handeln dürfen. Danke, Jesus. Amen.